Mein Mikro, sehr schön. Ja, schönen guten Morgen. Geht's euch gut? Das ist prima. Ich freue mich, euch zu sehen. Es wird mich ja nicht mehr jeder kennen. Das ist nämlich schon 5 Jahre her und inzwischen bin ich über 30 Jahre alt. Unglaublich. Oh. Das ist keine Leistung, habe ich gar nicht so viel für gemacht. Ja, und das ist ein echter Bart. Also meine Frau wollte das gerne und dann habe ich das gemacht. Das gefällt ihr gut. Ich muss das mal kurz sagen, Entschuldigung, der Flo Berchner, der hat einen viel, viel besseren Bart. Du bist ein richtiger Mann geworden. Ja, ich freue mich hier zu sein mit meiner Frau zusammen. Wir hatten schon ein sehr schönes Wochenende und ich war ja eigentlich nur 3 Jahre hier. Und inzwischen ist das 5 Jahre her, wie gesagt. Aber ich habe diese 3 Jahre in sehr guter Erinnerung. Waren 3 sehr intensive Jahre, ist eine ganze Menge passiert. Aber ich kann sagen, dass von den Dingen, die ich so mit Gott erlebt habe und auch was mich bis heute prägt, ich einfach hier ganz, ganz viel mitgenommen habe. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und es ist auch einfach schön, euch wiederzusehen. Ist tatsächlich ein bisschen so, wie nach Hause zu kommen. Jetzt dürfen alle einmal Ohr machen. Ja, so. Ist wirklich schön. Hat mich riesig gefreut. Ich würde gerne noch mal beten, wenn ich darf. Lass uns noch mal vielleicht die Augen schließen, auf Gott konzentrieren und ihn einladen, dass er heute Morgen zu uns redet und dass er etwas Gutes in unsere Herzen legt. Gott, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen hier bist. Danke, dass jeder hier im Raum für dich einen unschätzbaren Wert hat. Danke, dass du uns geschaffen hast, weil du wolltest, dass wir eine Beziehung zueinander haben können. Danke, dass du uns immer nachgehst, ganz egal, wo wir uns gerade befinden im Leben. Selbst wenn wir orientierungslos sind, selbst wenn wir manche Dinge nicht verstehen, du bist da und wann immer wir uns wieder zu dir wenden, wann immer wir sagen, Gott, bitte sei bei mir, bitte hilf mir, gehst du nie weg, sondern im Gegenteil, du stehst immer da mit offenen Armen und du möchtest uns etwas Gutes geben. Und ich bitte dich, dass das, was wir jetzt hören, dass uns das verändert, dass es uns Leidenschaft gibt und vor allem, dass wir ein bisschen mehr verstehen heute Morgen, wie sehr du uns liebst, weil das das Allerwichtigste ist, was wir im Leben begreifen können. Danke, dass du alles für uns getan hast durch deinen Sohn Jesus Christus und dafür können wir ewig dankbar sein und das wollen wir heute Morgen feiern, auch durch die Predigt und ich lade dich ein, dass du uns heute Morgen veränderst. Amen. Ja, ihr seid in einer Predigtreihe, habe ich gehört und da kann man es auch schon sehen. Ach, das ist direkt hinter mir. Okay, und da. Ich muss mich ein bisschen orientieren. Ja, die Predigtreihe heißt Kirche Unplugged. Ihr habt schon einige Wochen etwas darüber gehört und es geht um die Frage, was macht Kirche, was macht Gemeinde im Kern aus? Was ist das Wesentliche? Was ist der Gedanke Gottes für diese Welt, für unser Leben und eben auch für Gemeinde? Weil das ist ja nicht einfach nur ein Selbstzweck, sondern ich glaube, dass Gott einen Plan damit hat. Und dass es gut ist, sich immer wieder Gedanken darüber zu machen, was ist im Leben eigentlich wirklich wichtig? Und ich möchte mich gerne in diese Reihe ja mit eingliedern und habe heute Morgen mal folgenden Titel gewählt. Sein Traum. Was ist Gottes Traum für dein Leben und für mein Leben? Was ist Gottes Traum für diese Welt, für diese Erde? Was ist das, was er träumt, was er denkt? Und Träume sind ja etwas Schönes. Ja, bei diesem Wort, da können wir sehr schnell eine Verbindung, glaube ich, kriegen. So, wenn wir mal über Lebensträume nachdenken. Es gibt sehr, sehr viele Lebensträume, auf die man sich so konzentrieren kann. Man kann auch verschiedene, mehrere gleichzeitig haben. Und wir setzen dieses Wort Traum vor bestimmte Begriffe. Ja, es gibt das Traumauto, den Traumpartner. Ja. Darf ich mal fragen, wer sitzt heute Morgen neben seinem Partner? Egal, ob ihr zusammen verlobt. Dann sag doch mal deinem Partner, du bist mein Traumpartner. Ich habe meinen Traumpartner schon gefunden. Merkt ihr, wie romantisch das hier wird im Raum? Ja. Und schon läuft der Sonntag anders. Ja, ihr habt Glück. Dr. Love is in the house. Traumpartner. Meine Frau und ich, wir haben uns letztes Jahr einen Traumurlaub gegönnt. Wir sind ja inzwischen 11,5 Jahre verheiratet. Das finde ich richtig genial. Und ja, kann man ruhig klatschen, ist in Ordnung. Wir sind sehr glücklich miteinander und wir wollten schon immer mal so einen Roadtrip in den USA machen. Dann hatten wir uns das lange Zeit vorgenommen. Letztes Jahr konnten wir das endlich mal machen und es war traumhaft. Es war ein Traumurlaub. Wir haben uns einen Mietwagen geholt. Muss ich dich enttäuschen, Ernie. Das wäre dein Traumurlaub, das weiß ich, in den USA. Für mich ist besonders traumhaft, ich liebe auch die Supermärkte in den USA, weil ich bin ein Erdnussbutter-Freak. Ich liebe Erdnussbutter. Ich weiß, man hasst es oder man liebt es. Und meine Frau macht das so mit mir, wenn wir in die Supermärkte gehen. Sie sagt dann Folgendes am Eingang. Schatz, ich kenne dich. Das ist hier für dich wie Disneyland. Und damit wir uns nicht streiten, machen wir das so. Du hast eine halbe Stunde Zeit, kauf dir alles an Süßigkeiten und ich hole die Sachen, die wir wirklich brauchen. Und ich laufe dann durch den Supermarkt und ich weiß, man denkt immer, ich übertreibe, aber ich laufe wirklich so durch die Gegend, was es da alles gibt. Da gibt es Kekse mit Erdnussbutterfüllung, es gibt Twix mit Erdnussbutterfüllung, es gibt M&Ms mit Erdnussbutter und meine Augen leuchten, das ist wirklich ein Traum. Ja. Nur wenn ich das gegessen habe, das macht mich für einen kurzen Moment glücklich und dann ist auch wieder gut. Ja, dann ist auch wieder gut. Das sind so kleine, so leichte Träume, die wir haben, aber es können auch große Sachen sein. Jeder von uns hat eine Vorstellung übers Leben. Wir wollen gerne ein gutes Leben haben. Wir wünschen uns Gesundheit. Wir wünschen uns, dass wir etwas Sinnvolles, etwas Produktives mit unserem Leben machen können. Wir wünschen uns gute Freundschaften. Wünschen uns, dass das, was wir hier auf dieser Erde tun, dass es Sinn macht. Also jeder von uns hat Träume im Kopf und das ist legitim, weil ich glaube, dass es etwas ist, eine Fähigkeit, die Gott uns geschenkt hat. Aber nun ist die Frage, was ist denn Gottes Traum für diese Welt, für dein und für mein Leben? Was ist ein Traum, wo es sich lohnt, dem nachzujagen, weil uns niemand diesen Traum streitig machen kann oder ihn uns klauen kann? Deswegen ist mal meine erste Frage, die ich mir heute Morgen nochmal stellen möchte und auch dir, welche Lebensträume habe ich? Was ist das, wo ich am meisten drauf zusteuere? Was ist das, worüber ich am meisten nachdenke? Wo setze ich meine Hoffnung rein? Und ich lese ein paar Verse aus der Apostelgeschichte, aus Kapitel 9. Und hier geht's um Paulus. Ein sehr bekannter Charakter aus dem Neuen Testament, den ich immer wieder faszinierend finde, hat die meisten der neutestamentlichen Briefe geschrieben, hat eine geniale Geschichte mit Gott, auch eine sehr bewegte Geschichte. Und hier lesen wir, dass ein Mann namens Hananias zu ihm gehen soll, als Paulus noch Saulus hieß. Das war sein ursprünglicher Name. Und sein Ziel war, dass er es Gott recht macht. Er hat sich an alle Gesetze gehalten, an alle Gebote. Und er war wirklich jemand, zu dem man aufgeschaut hat. Er hat die Christen damals verfolgt. Er hat sie aus ihren Häusern getrieben. Er hat sie ins Gefängnis gesteckt. Und er hat alles dran gesetzt, um diese Sekte, weil das war das, wie er sie damals betrachtet hat, um die auszumerzen. Und an einer bestimmten Stelle hat Jesus dafür gesorgt, als dieser Saulus gerade mit seinem Pferd unterwegs war, so im vollen Galopp, dass es ihn da runtergerissen hat. Und er ist ihm begegnet und hat ihm etwas gesagt. Er hat gesagt, ich ändere dein Leben. Und nun spricht Jesus zu diesem Hananias, dass er zu Saulus gehen soll, um ihm etwas mitzuteilen. Der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm. Warum musste er zu Hananias sagen, geh trotzdem zu ihm? Weil dieser Hananias wusste, das ist jemand, der sperrt uns ins Gefängnis. Also will ich jetzt nicht unbedingt zum Tee trinken hin. Der hat uns verfolgt, der hat meine Freunde eingesperrt, warum soll ich da hingehen? Aber der Herr sagt zu ihm, gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht. Bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst, Saulus war blind geworden, und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Wir sehen hier einen sehr einschneidenden Punkt in der Biografie von Saulus. Sein ganzes Leben ändert sich. Das, worauf er vorher geschaut hat, sein ganzer Fokus, das, wo er alles dran gesetzt hat, alle Kräfte reingesetzt hat, ändert sich mit einem Mal. Einfach weil Jesus ihm sagt, ich nehme dich, ich verändere dein Leben, ich habe alles für dich getan, ich schenke dir ein neues Leben und von jetzt an wird sich der ganze Kurs deines Lebens verändern. Und wie du vielleicht festgestellt hast im Verlaufe dieses Textes, sagt Jesus nicht zu ihm, Paulus, das ist dein neuer Name und du wirst jetzt ein Traumleben haben. Es wird nur leicht, du wirst ab sofort ganz viel Geld haben, du wirst noch mehr Ansehen haben, es wird noch viel, viel, viel besser als vorher. Nein, er sagt, was auf dieser Erde passieren wird, ist Folgendes. Du darfst wegen meines Namens willen leiden. Das ist seine Aufgabenbeschreibung. Wo ich sage, boah, das ist ja ein Traumziel, danke. Aber wenn wir im weiteren Verlauf gucken, ja, ich könnte jetzt aus ganz vielen Paulusbriefen vorlesen, wie er über Jesus denkt, was auf seinem Herzen ist, was für eine Leidenschaft er hat, dass er immer wieder ins Gefängnis gesperrt worden ist und dass er trotzdem schreibt, aus dem Gefängnis heraus, ich lebe für Jesus Christus. Er ist mein Lebensziel. Er ist der, dem ich nachjage. Seine Ziele sind meine Ziele. Seine Wünsche sind meine Wünsche. Und ich lebe mein Leben nicht mehr für mich, sondern ich lebe es für ihn. Wie kann man sowas tun, wenn man doch so viel in seiner Biografie erlebt hat, dass man leiden musste, dass man verfolgt worden ist. Paulus hat Schiffbruch erlitten, also ganz, ganz schlimme Dinge. Wie kann man das als einen Traum für das eigene Leben bezeichnen? Ich glaube, es liegt daran, und ich könnte viele, viele Beispiele aus der Bibel nehmen, von Leuten, die verändert worden sind durch Jesus Christus, einfach weil er in ihr Leben hineingesprochen hat, dass, wenn wir verstanden haben, was wir bekommen durch Jesus Christus, dass wir dann ein komplett neues Lebensziel bekommen, weil wir dann nicht mehr auf dieser Erde gefangen sind, weil wir nicht mehr in der Kurzfristigkeit unseres Lebens festhängen, weil wir uns nicht mehr im Diesseits verlaufen müssen und uns überlegen müssen, was ist das, was mir kurzfristig Glück gibt, sondern wir bekommen ein höheres Lebensziel, für das es sich zu leben und zu sterben lohnt. Für das es sich zu leben und zu sterben lohnt. Paulus hat mal gesagt in einem seiner Briefe, ich wünschte, ich wäre schon im Himmel, ja, ich wünschte, ich könnte diesen Körper verlassen, aber weil ich weiß, dass ich hier noch einen Auftrag habe, bleibe ich gern auf dieser Erde und ich leide manches Mal sogar gerne. Stand Paulus auf Leiden, ja, also war das so ein komischer Typ, wo man sagt, er hätte eigentlich mal einen Therapeuten gebraucht? Nein. Aber er wusste, dass er trotz Leiden und gerade wegen dieser Leiden, durch die er gegangen ist, einem höheren Ziel dienen konnte. Und das möchte ich dir heute Morgen so gerne mitgeben und ich habe dafür gebetet, dass das echt nochmal in unsere Herzen fällt. Wir sind nicht auf dieser Erde, um ein paar Jahrzehnte uns möglichst bequem zu gestalten. Und bitte nicht falsch verstehen. Ja, die Bibel sagt uns, wir dürfen dieses Leben genießen. Wir sollen es genießen. Wir dürfen es wirklich genießen. Aber wir haben viel, viel mehr als Bestimmung, wozu wir geschaffen worden sind. Die Geschichte der Bibel sagt uns, dass Gott uns auf die Erde gesetzt hat, einzig und allein aus einem Grund. Das ist übrigens der Grund, warum du existierst, warum du hier bist. Gott wollte eine Beziehung zu dir haben. Das ist der Grund, warum du da bist. Gott hat gesagt, ich möchte dich gerne haben. Ich möchte eine Beziehung zu dir haben. Und dann sagt uns die Bibel, dass der Mensch sich entschieden hat, sich von Gott zu trennen. Gesagt, ich brauche dich nicht. Ich möchte alleine klarkommen. Ich brauche die Beziehung zu dir nicht. Eigentlich ist es eine einzige große Trennungsgeschichte, ein einziges großes Drama. Und Gott hat gesagt, ich verschränke nicht meine Arme, ich drehe mich nicht um und sage, gut, dann kommt alleine klar, sondern ich gebe euch das Beste, was ich habe. Gott hat seinen eigenen Sohn für uns geopfert. Muss dir mal vorstellen, was das bedeutet. Niemand von uns würde akzeptieren, wenn ich zu dir sage beispielsweise, du hast was falsch gemacht, ich sterbe jetzt dafür. Das wäre nicht auszuhalten, du würdest sagen, nein, auf gar keinen Fall. Niemand würde einfach so sein Kind hergeben und es opfern lassen. Und Gott hat gesagt, ich liebe dich so sehr, dass ich mein Bestes für dich gebe, damit diese Trennung zwischen dir und mir wieder aufgehoben wird. Und wenn du das annimmst, sagt die Bibel, hast du ein neues Leben. Das Alte ist vorbei, etwas Neues hat begonnen. Und hast du dich schon mal gefragt, warum du dann noch hier auf dieser Erde bist? Im Himmel ist es doch viel besser, oder? Die Bibel sagt uns, da gibt es kein Leiden, es gibt keine Trennung mehr, keinen Hass. Alle Menschen, die an Jesus Christus glauben, die wir lieben, sind dort. Es gibt nichts Schlimmes mehr. Warum sind wir noch nicht im Himmel? Weil wir einen Auftrag haben. Ich verstehe das so. Wir sind Teil von einem riesig großen Rettungsplan für diese Welt. Gott hat dich dazu bestimmt, dass du Partner bist in seinem Rettungsplan für diese Welt. Das ist der Grund, warum wir noch hier sind. Das ist hier kein Wartezimmer, ja, wo wir sagen, wir warten, bis wir abgeholt werden. Und irgendwann kommt so eine Stimme durch den Lautsprecher, Herr Knorr, bitte. Das ist nicht Sinn und Zweck, sondern wir sind hier, damit wir einen Unterschied machen. Damit Menschen, die nicht wissen, was der Sinn ihres Lebens ist, die nicht wissen, dass sie einfach so geliebt sind, damit sie gerettet werden. Und das ist der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe in meinem Leben, ich will nicht für mich selbst leben, sondern für andere Menschen. Ich möchte mein Leben einsetzen, weil ich mein Leben als ein Geschenk verstehe, was Gott mir gegeben hat, damit ich es für andere investieren kann. Weil ich habe Sehnsüchte in meinem Herzen. Einmal nach der Ewigkeit, und die hast du auch in deinem Herzen, diese Sehnsucht, und danach, dass mein Leben einen Unterschied macht. Es geht darum, die Welt zu retten. Das klingt immer so total dramatisch, ja. Wir haben das manchmal in Filmen drin, dass man denkt, so, das ist doch eine Hollywood-Geschichte. Ja. Gibt es hier Männer, die schon mal im Kino geweint haben? Falls hier ein Mann ist, wenn du einen kennst, zeig ruhig auf den, ist auch okay. Ja. Männer weinen ja nicht im Kino. Weißt du, ich weiß, es ist ein Klischee, trotzdem, ich darf das ja jetzt mal, bin ja Gast, ich gehe danach wieder. Ne? Also Frauen weinen bei anderen Filmen als Männer meistens. Männer weinen bei so Filmen, wo Bruce Willis einen Asteroiden in die Luft sprengt, um die Welt zu retten. Habe ich schon mal einen Kumpel neben mir sitzen gehabt, habe ich gemeint, weinst du? Nein. Doch, du weinst doch, lass mich in Ruhe. Ja, die Welt retten. Das klingt immer so, das klingt so nach Hollywood, das klingt so unrealistisch, so kitschig. Aber tief in uns drin ist diese Sehnsucht, dass wir denken, es kann doch nicht sein, dass diese Welt so voller Hass ist. Es kann doch nicht sein, dass wir uns immer wieder gegenseitig verletzen, obwohl wir es gar nicht wollen. Das ist das, was die Bibel übrigens Sünde nennt. Sünde bezeichnet das, dass ich eigentlich doch weiß, wie ich mit anderen Menschen umgehen möchte. Ich weiß, wie ich gut leben könnte. Aber das Problem ist, ich verletze so oft andere Menschen und du tust das auch, obwohl ich es gar nicht möchte. Ich sage Dinge, von denen ich denke, hätte ich das besser mal nicht gesagt. Ich tue Dinge, wo ich denke, was bin ich charakterlich für ein, naja, ihr wisst schon. Ja? Und dann zu verstehen, dass Jesus Christus für mich gestorben ist, damit ich nie wieder Schuldgefühle haben brauche, weil er dafür bestraft wurde, für alles, was ich jemals falsch gemacht habe. Das ist so ein Geschenk und dafür kann ich ewig dankbar sein. Und jetzt habe ich ein Leben, in dem ich frei bin, weil mein Wert steht schon fest und ich brauche nicht mehr versuchen, mein Leben dadurch glücklich zu machen, dass ich mir aus irgendwelchen Dingen auf dieser Erde versuche, meinen tiefsten Lebenssinn rauszuziehen, meinen tiefsten Halt zu holen. Ist es schlecht, ein gutes Haus zu haben? Nö, ist super. Aber ist das die Grundlage deines Lebens, dein Traumhaus zu haben? Ist es schlecht, dass du sagst, ich möchte eine gute Familienbeziehung haben? Nein, das ist super. Das ist etwas, was Gott sich wünscht. Aber ist das die Grundlage deines Lebens? Oder ist die Grundlage deines Lebens Gesundheit? Was ist, wenn du krank wirst? Was auf dieser Erde, das verschweigt uns die Bibel nicht, passieren kann? Ja, erst im Himmel ist alles perfekt. Was ist, wenn deine Gesundheit nicht mehr so mitmacht, wie du es dir mal gewünscht hast? Dann zerbröselt dein ganzes Lebenskonzept. Und das ist das, was Paulus auch immer wieder sagt. Ich kann mit allem zufrieden sein. Ich kann satt sein, ich kann Hunger haben, ich kann viel haben, ich kann wenig haben. Aber ich weiß, dass ich all das schaffe durch den, der in mir lebt, weil das ist der, auf den mein ganzes Leben ausgerichtet ist. Und Paulus lädt uns ein, dass wir quasi seine Biografie nachahmen, weil er sagt, das ist das Einzige, wenn wir uns auf Jesus Christus und auf seinen Lebensplan konzentrieren für uns, was unserem Leben Halt gibt. Deswegen meine Frage, wer oder was gibt deinem Leben Halt? Wer ist es wirklich? Dabei muss ich immer an unsere Wohnung denken, in der wir gerade sind, in Wuppertal. Wir wohnen in einem Altbau. Ja? Das ist eine Gründerzeit-Villa, das ist ein ganz, ganz altes Haus. Und es ist eine wunderschöne Wohnung, sie ist sehr individuell, weil in dieser Wohnung ist keine Wand wie die andere. Und sie ist auch nicht gerade. Wir haben so einen ganz langen Flur, der ist tatsächlich ungefähr so lang wie dieser Gang. Und auf diesem Flur ist nichts eben. Also es ist so, wenn du da drüber läufst, so als würdest du über Berg und Tal gehen, hat mein Schwiegervater mal gesagt. Wenn ich eine Murmel nehme und sie in die Mitte des Flures lege und nicht bewege, fängt sie an zu rollen. Erst nach hier, dann nach da, dann nach da. Also es ist wirklich sehr, sehr uneben. Und als ich das mal verstanden habe, wurde mir auch, also ist mir einleuchtend geworden, warum unsere Katze sich so oft übergibt, weil die läuft über den... Übergibt sich wirklich sehr oft. So, und als wir in diese Wohnung gezogen sind, haben wir die Küche eingebaut. Das hätten wir ohne meinen Schwiegervater niemals geschafft. Ja, der ist der Heimwerkerkönig, weil diese Wände, du kannst so einen dünnen Bohrer nehmen, das Loch in der Wand ist faustgroß. Und was da rauskam, als wir reingebohrt haben, das war Staub und ich glaube, da waren Haare drin. Frag mich nicht, warum da Haare und Stroh reingekommen sind. Und ich habe mich dann gefragt, wie kann das überhaupt sein, dass diese Wände halten? Und irgendwann bin ich drauf gekommen, das sind nicht die Wände, es ist die Tapete. Deswegen sage ich meiner Frau immer, wir dürfen nie die Tapete abmachen. Das ist eine tragende Tapete und ich möchte, dass die Tapete bleibt. So, wenn du normalen Dübel da reinmachst und diese Schränke aufhängst und wir tun da viel rein, der würde niemals halten. Das wäre nicht tragfähig. Und frag mich nicht, was mein Schwiegerpapa in die Wand gemacht hat. Ernie ist schon am Überlegen, was man da machen könnte, ganz genau. Du hättest seinen Spaß gehabt. Wir hätten so viel Spaß gehabt. Weiß nicht, was er da reingemacht hat, aber er hat da irgendein Wundermittel reingetan in die Wand, sodass die Dübel halten. Und 5 Jahre wohnen wir jetzt dort. Die Schränke, die sind richtig fest. Ja, es ist jetzt wirklich eine Wand, die die Schränke hält. Und dieses Bild führe ich mir immer wieder vor Augen. Was ist eigentlich das, was mein Leben wirklich trägt, was tragfähig ist? Nichts auf dieser Erde kann dein Leben wirklich tragen im Endeffekt, weil es ist etwas Geschaffenes. Es ist etwas Geschaffenes. Und das, was wir Menschen immer wieder vergessen, ist, dass wir nicht das Geschaffene anbeten sollen, sondern den Schöpfer. Du kannst nicht deinen Lebenssinn, deine tiefste Zufriedenheit, das Gefühl, du bist bedeutend, daraus ziehen, dass du versuchst, das irgendwie von Menschen zu bekommen oder aus irgendwelchen Dingen, die du im Leben erreichst. Beziehungen zu Menschen sind super, aber sie scheitern oft doch gerade deswegen, weil wir versuchen, unser tiefstes Glück aus ihnen zu ziehen. Und das ist ein Gewicht, was wir auf Menschen legen oder auch auf Dinge, was nicht tragfähig ist. Nur Gott kann dein Leben halten und nur Gott kann dein Leben tragen. Und Paulus hat das verstanden und hat gesagt, ich werde mein Leben einsetzen auf dieser Erde, damit möglichst viele Menschen Jesus Christus kennenlernen. Und ich, das ist mir ganz wichtig, möchte dir auch sagen, es ist nichts, was wir tun müssen. Weil das Wichtigste ist schon passiert. Du darfst einfach so annehmen, dass Jesus für dich gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist. Wenn du das annimmst, sagt die Bibel, dann bekommst du nicht nur ein irgendwie ausgebessertes Leben, sondern du bekommst ein neues Leben. Das ist ein Geschenk. Alles, was du falsch gemacht hast in der Vergangenheit, alles, was du jemals falsch machen wirst, ist dir vergeben. Punkt. Es wird nie wieder den Punkt geben, dass du zu weit weg sein könntest von Gott. Diesen Zustand gibt es nicht. Und er sagt dir, ich schenke dir meinen Heiligen Geist. Das heißt, Gott selbst wohnt durch seinen Heiligen Geist in dir, der dich tröstet, der dich ermutigt, der immer bei dir ist, jeden Tag bis an dein Lebensende, ganz egal, was passiert. All das hast du bekommen. Niemand kann es dir wegnehmen, egal, was du mit diesem Leben machst. Das Leben ist nicht leistungsorientiert. Die Leistung ist schon erbracht worden durch Jesus Christus. Brauchst es nicht mehr tun. Du hast ein ewiges Leben und das kann dir keiner wegnehmen. Wenn du mal stirbst, dann ist es so, das hat Ingolf Elzen mal gesagt, das habe ich mir behalten, fand ich sehr schön, dieses Bild, dass er gesagt hat, der Tod ist etwas Schreckliches, aber wenn wir Jesus Christus in unserem Leben haben, dann ist der Tod im Prinzip nur wie ein schwarzer Vorhang, durch den ich durchgehe und danach geht es in der Ewigkeit einfach weiter. Und da ist alles in Ordnung. Da gibt es keine Tränen mehr, da gibt es keine Schmerzen mehr. Da werde ich für immer bei Gott sein. Nichts und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Und das gibt mir so viel Sicherheit. Manchmal sagen mir Leute, wenn du da auf der Bühne rumläufst und du bist so fröhlich, manchmal glaube ich wirklich, du meinst das ernst, hat meine Frau zu mir gesagt. Und ich meinte so, ja, ich meine das auch ernst. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe schon alles bekommen. Heißt das, dass ich jeden Tag gut drauf bin? Nein. Heißt das, dass mir nichts Schlimmes im Leben passiert? Nein, im Gegenteil. Aber die Bibel verschweigt uns das auch nicht. Sie sagt, ja, in diesem Leben werdet ihr manchmal Angst haben. Ihr werdet Leiden erfahren. Aber ihr habt ein Vorbild, Jesus Christus, der durch jedes Leiden durchgegangen ist, der keine Abkürzung genommen hat und der alles ausgehalten hat bis zum Tod am Kreuz und der wegen der Freude, die vor ihm lag, das Kreuz ausgehalten hat. Und weißt du, was das war, diese Freude, die vor ihm lag? Das warst du und das war ich. Er hat darauf geschaut, dass wir mit Gott für immer wieder verbunden sein können. Und deswegen hat er jedes Leiden ausgehalten. Ja, und wenn ich manchmal nach einem Sonntag nach Hause komme, wir haben inzwischen 3 Sonntagsgottesdienste. Ja, ist das so, weil wir auf Arbeit stehen und sagen, hey, 14-Stunden-Tage sind super? Also ganz ehrlich, ich liebe meinen Tatort abends eigentlich. Ich gucke den total gerne. Jetzt muss ich ihn immer in der Mediathek nachschauen. Ja, manchmal weine ich da schon eine Träne nach. Aber auf der anderen Seite, wenn wir 3 Gottesdienste rum haben und man hat gepredigt und mit Menschen sich unterhalten und so viel Energie investiert, ich habe noch nie abends gedacht, das war es nicht wert, weil es eigentlich jeden Sonntag Menschen gibt, die mir sagen, ich habe verstanden, dass Gott mich liebt. Ich habe verstanden, dass ich keine Schuldgefühle mehr haben muss, dass ich mich nicht runterdrücken lassen muss. Ich habe verstanden, dass ich vielleicht schlimmes Leiden habe, aber dass der in mir ist, stärker ist als der in der Welt ist und dass ich Hoffnung haben kann. Und wenn ich das von Menschen höre, denke ich, ja, da power ich mich gerne für aus, da ist mir kein Weg für zu weit, weil es ist ein Ziel, wofür es sich lohnt zu leben und es sich lohnt zu sterben. Was ist der Traum, dem du im Leben nachjagst und worauf bist du fokussiert? Worauf bist du fokussiert? Und ich gebe uns jetzt einfach nur so ein paar kleine Fragen mit. Zum Beispiel, wie siehst du deine Begabung? Also das, was Gott dir in die Hand gelegt hat. Das biblische Prinzip ist, und das hat auch Paulus gelebt, er hat alles eingesetzt, was er hatte. Er war sehr redegewandt und das hat er eingesetzt für Jesus Christus, selbst wenn er dafür ausgepeitscht worden ist. Wie siehst du deine Begabung? Die Bibel sieht es eigentlich so. Meine Begabung, also meine, sind nicht für mich, sondern die sind für dich gedacht. Ist doch super, Baby, ne? Ja. So. Deine Begabung, die sind nicht für dich, sondern die sind für uns. Und wann immer wir dieses Prinzip leben, wird es gesund sein. Das verstehst als ein Geschenk, was Gott in deine Hand gelegt hat. Deine Begabung, deine Energie. Wie siehst du die Zeit, die du im Leben hast? Zeit ist im Prinzip das Wertvollste, was ich Menschen schenken kann. Denn Zeit ist Teil meines Lebens. Und wenn ich jemandem Zeit gebe, gebe ich ihm einen Teil meines Lebens. Und das ist etwas, was ich nicht wiederbekomme. Das ist unglaublich wertvoll. Also wie siehst du deine Begabung, deine Zeit? Wofür setzt du es ein? Paulus sagt uns immer wieder, hey, ihr müsst das nicht für Jesus Christus einsetzen. Ihr habt schon alles bekommen. Aber das Leben, das macht dann am meisten Sinn, wenn du seine Träume verfolgst. Und wenn du sagst, meine Begabung, die gehören nicht mir, sondern die sind als Geschenk für andere gedacht. Die Begabungen der anderen, die sind für mich gedacht und für alle anderen. Also wie setzt du deine Ressourcen ein, deine Begabung ein, das, was du bekommen hast? Setz es für andere ein. Das wirkt so unlogisch manchmal, aber es macht doch so viel Sinn. Kleine Randbemerkung dazu. Für diejenigen unter uns, die immer machen, 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 tun, 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 ja, und sich immer auspowern. Zu dieser Kategorie gehöre ich übrigens auch. Also ich falle mehr auf dieser Seite vom Pferd. Es ist auch sehr entscheidend, sich darüber Gedanken zu machen, bin ich jemand, der zu viel gibt? Weil es kann auch zu viel sein. Geh in dem Maß, was Gott für dich vorgesehen hat. Deswegen mal die Frage, es gibt die Möglichkeit, dass du zu viel Input hast, ja, dass du immer nur hörst, 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 Predigten, Predigten, Predigten und dich mit Predigten vollfutterst. Und wir wissen, wenn man sich vollfuttert und sich nie bewegt, naja, wisst was, naja, ist auch egal. Ja, also zu viel Input kann ungesund sein. Genauso ungesund, da gehe ich mal auf die andere Seite der Bühne, damit man das andere Extrem sieht, genauso ungesund ist zu viel Output. Wenn ich nie Input kriege und die ganze Zeit nur gebe, das macht mich müde, das macht mich mürbe, das führt mich dahin, dass ich denke, ah, warum mache ich das überhaupt? Also frag dich doch mal, zu welcher Gruppe gehörst du? Weil Gott möchte nicht einen Arbeitssklaven haben. Das ist überhaupt nicht das, was auf seinem Herzen ist. Er sagt, hab die Beziehung zu mir, tank bei mir auf. Aber dann gib auch und mach's nicht einseitig. Also stell dir doch gerne mal die Frage, bist du eher auf der Seite zu viel Input? Dann ist vielleicht deine Aufgabe, dass Gott dir sagt, gib etwas, setz etwas ein, fang irgendwo an mitzuarbeiten, bring dich ein und mach es nicht zum Selbstzweck, sondern für andere. Du wirst merken, im Endeffekt wirst du gesegnet. Wenn du sagst, ich bin auf der anderen Seite und ich habe zu viel Output, ich gebe die ganze Zeit nur, ich bin müde, dann sagt Gott dir heute Morgen, ich liebe dich. Und ich bin nicht so drauf, dass ich dir sage, dass du nur etwas wert bist, wenn du viel Arbeitsleistung für mich bringst. Du bist einfach so etwas wert. Einfach, weil du da bist. Du bist mein Kind. Punkt. Ausrufezeichen. Vielleicht ist es das, was du heute Morgen verstehen musst. Also überleg dir doch, in welcher Kategorie willst du sein oder in welcher Kategorie bist du. Das nächste Prinzip, was ich noch mitgeben möchte, ist, das hat Paulus auch gelebt, egal ob er viel hatte, egal ob er wenig hatte, egal ob die Leute sich entschieden haben für Jesus, nachdem er gepredigt hat, oder ob gar nichts passiert ist, egal ob er frei war und egal ob er im Gefängnis war, Paulus hat das Prinzip von Dankbarkeit gelebt, weil er wusste, alles was ich habe, was gut ist, das kommt von Gott. Und er hat gesagt im 1. Thessalonicher Brief, seid dankbar in allem. In allem. Ganz entscheidend, er sagt nicht, seid dankbar für alles, sondern in allem. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Ich bin nicht dankbar für alles in meinem Leben. Bin ich nicht. Habe viele schlimme Sachen erlebt. Schon viele Menschen verloren. Als Pastor kriege ich so viele schlimme Situationen mit, dass ich manchmal denke, ich kann das nicht aushalten. Wenn ich Gott nicht hätte, ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Aber ich kann dankbar sein, in jeder Situation, weil ich weiß, dass jemand bei mir ist, der mir Halt gibt und der mir Sicherheit gibt und der gesagt hat, ich habe einen übernatürlichen Frieden, den diese Welt nicht hat. Und das hilft mir, selbst in Situationen, wo ich denke, es ist so erschütternd und es ist so hoffnungslos, dass ich weiß, manchmal ist es egal, was um mich herum passiert, ich kann in jeder Lage dankbar sein, in allem. Und alles, was ich habe, habe ich mir nicht verdient, sondern es kommt von Gott. Und da frage ich dich auch nochmal, was hat Gott in deine Hände gelegt? Lass uns mal über Geld reden. Da sind alle wach. Was jetzt? Ressourcen, Geld, auch da sagt Paulus und immer wieder, gebt gerne. Ja? Ihr habt ja nächste Woche, glaube ich, ist es, diese Aktion Mein Herz für sein Haus. Wir haben das schon 3-mal gemacht in unserer Gemeinde und als jemand, der Teil der Gemeindeleitung ist in Wuppertal, kann ich dir sagen, das ist sehr aufregend, so eine Aktion. Ja, weil man betet und man überlegt, wo möchte Gott mit unserer Gemeinde hin und dann rechnet man sich das aus, was das kosten würde und dann denkt man so, boah, da kannst du die Leute nicht drum fragen. Du kannst doch nicht fragen, ob die uns Geld geben. Und irgendwann habe ich mal gedacht, Moment mal, die geben gar nicht uns das Geld, sondern sie geben es Gott. Und außerdem kommt alles Geld und jede Versorgung von Gott und er hat es doch ursprünglich in unsere Hand gelegt. Und jeder, der das verstanden hat, wird nicht sagen, hey, doofer Pastor, sondern er wird gerne Geld geben. Wenn ich das so verstehe, dass ich dankbar sein kann für das, was mir Gott gegeben hat, in meine Hand, und wenn er mich drum bittet, gib einen Teil davon ab. Er sagt ja noch nicht mal, du musst alles weggeben, sondern gib einen Teil davon ab, damit andere gesegnet werden können, dann ist es eine ganz andere Herzenshaltung dahinter. Ich habe mich mal vor unsere Gemeinde gestellt, vor einer Jugendfreizeit, die haben wir letztes Jahr im Herbst gemacht und wir hatten ganz viele Kids, die hätten nicht mitfahren können, aus Familien, die haben wirklich gar kein Geld, gar nichts. Und wir hatten auch wirklich einen Strom von Familien in der Gemeinde, die gerade nach Deutschland geflüchtet waren, die sind gerade in Wuppertal angekommen, da hatten wir Kids, die konnten kein Wort Deutsch und ich wollte sie so gerne mit auf die Jugendfreizeit nehmen. Und dann habe ich durchgerechnet und dachte, ja, uns fehlen 6.000 Euro. Alle Mitarbeiter meinten, ja, frag doch die Gemeinde. Dann meinst du, ja, du musst ja auch nicht da auf die Bühne gehen, ne? Dann bin ich auf die Bühne gegangen, sonntags gesagt, wisst ihr, Freunde, wir brauchen so und so viel Geld, 6.000 Euro. Und vielleicht gibt's Leute unter euch, die möchten uns 1.000 Euro spenden. Einzelpersonen. Haben Leute im Saal gelacht. Und ich dachte, nee, hier gibt's Leute, die haben ein hohes Einkommen. Und wenn Gott ihnen das aufs Herz legt, werden sie das geben. Gemeint, es kommt nicht auf die Höhe des Betrags an, sondern dass du etwas von dem gibst, was du hast. Ja, weil das ist vor Gott gleich viel wert. Wenn du 250 Euro geben kannst, gib 250 Euro. Wenn du 10 Euro geben kannst, gib 10 Euro. Gott wird das segnen. Und dann kamen danach Leute zu mir und meinen, ja, wie kannst du nach 1.000 Euro von einer Einzelperson fragen? Das ist doch bescheuert. Direkt danach kam ein Mann mit seiner Frau und meinte, ja, wo soll ich denn die 1.000 Euro hinüberweisen? Weil ich habe von der Bühne auch gesagt, wisst ihr, ich habe gar kein Problem damit nach Geld zu fragen, weil ich weiß, das Geld, das kommt sowieso von Gott. Ich habe mir mein Geld nicht verdient und du dir auch nicht. Denkst du, aber ich habe doch hart dafür gearbeitet. Ja, aber Schätzelein, du hättest in einem ganz anderen Land auf der Erde geboren werden können. Da kannst du doppelt so viel arbeiten und hast das niedrigste Einkommen überhaupt. Es ist ein reines Geschenk, es ist reine Gnade, dass wir Geld haben dürfen. Ja, wir arbeiten dafür. Ja, du darfst dein Einkommen genießen. Ich sage da überhaupt nichts gegen. Aber wenn ich vergesse, wer die Quelle ist von dem, dann bin ich undankbar und dann will ich immer mehr haben. Aber wenn ich weiß, wer die Quelle ist, dann kann ich sagen, dieses Geld, das will ich nicht zuerst dafür einsetzen, dass es nur mir gut geht, sondern ich verstehe mich als Teil von einem großen Rettungsplan für diese Welt. Und deswegen kann ich alle Ressourcen, alles Einkommen, was ich habe, auch dementsprechend betrachten. Meine Frau und ich, wir haben auch nie Lust dann zu sagen, oh, lass uns mal Geld weggeben. Das fühlt sich im ersten Moment doof an. Aber im nächsten Moment denken wir immer wieder, es hat sich so sehr gelohnt. Ja, und im ersten Jahr, als wir Mein Herz für sein Haus gemacht haben, als Gemeindeleitung, wir haben so gezittert, also weil wir brauchten richtig viel Geld. Ja, innerhalb von 4 Wochen, wir haben der Gemeinde gesagt, wisst ihr, ein Grundstück vor unserem Haus, das will eine Reihenhaus Hausgesellschaft kaufen. Wenn die das kaufen, können wir ja ab sofort keine Gottesdienste mehr machen. Das geht nicht. Dann, wir wollen einen Standortgottesdienst in unserer Nachbarstadt eröffnen, in Solingen. Dafür brauchen wir Geld. Wir wollen den Jugendkirchenraum verdoppeln. Dafür brauchen wir Geld. Und wir müssen noch eine Halle ausbessern, weil sonst können wir hier gar keinen Gottesdienst mehr machen. Die Notausgangssituation. Es war furchtbar viel. Und dann haben wir ausgerechnet und haben gemeint, wir brauchen 360.000 Euro. Ja, sag das mal deiner Gemeinde. Denkst du, in 4 Wochen, und wir haben intern gedacht, wenn wir 60.000 kriegen, das wäre super. Und wir haben einfach gesagt, wir teilen unser Herz, wir verlangen gar nichts von euch, aber wir verstehen uns als Gemeinde nicht als so ein Vergnügungsdampfer, sondern als ein Rettungsschiff. Wir wollen verlorene Menschen retten. Wir haben so viele kaputte Familien in unserer Umgebung. Wir wollen, dass Familien hier hinkommen, dass sie heil werden. Wir wollen, dass in Solingen, dass Menschen sich bekehren. Wir wollen, dass Jugendliche, mehr Jugendliche in unsere Gemeinde kommen können, damit sie ein Zuhause finden, damit sie das erste Mal hören, dass sie wertgeschätzt sind. Dann haben wir diese 4 Wochen irgendwann rumgehabt und man steht da so in der ersten Reihe und zittert als Pastor ein bisschen, muss ich euch ehrlich sagen. Glaubensschritte sind manchmal ganz schön heftig. Und dann haben wir abends die Summe ausgerechnet und das waren, glaube ich, 340.000 Euro. Das war eine Atmosphäre wie im Stadion, kann ich euch sagen. Wir sind uns in den Armen gelegen, wir haben geheult, wirklich. Bin nach Hause gefahren, habe gedacht, das lese ich sonst nur in Büchern, was ist hier los? Hat das was mit mir zu tun? Nein, es hat einfach was damit zu tun, dass Gott Herzen anspricht und dass, wenn wir wissen, Gott wird mich nicht hängen lassen, wenn ich ihm etwas von dem abgebe, was er doch ursprünglich in meine Hand gelegt hat, wird er mich versorgen. Das hat er mir versprochen in der Bibel. Und er setzt das dann ein, damit andere Menschen gesegnet werden können. Wir konnten so viel Übersetzungskabinen einbauen. Wir haben 6 verschiedene Sprachen, die wir jetzt an einem Sonntag anbieten können. Familien, ganz, ganz viele kommen in unsere Gemeinde. Wir haben so viele Iraner jetzt in den letzten Wochen dazu bekommen. 25 davon wollen jetzt zum Heilig-Geist-Seminar kommen. Ich weiß gar nicht, wie wir die Simultanübersetzung hinkriegen sollen. Das sind schöne Probleme. Ja, da will ich mich gar nicht drüber beschweren. Das ist richtig super. Letzten Sonntag habe ich in Solingen gepredigt. Da haben wir jetzt einen Standortgottesdienst. Da haben sich 2 Frauen für Jesus Christus entschieden. Alles Geld der Welt hätte alleine dafür gereicht, damit sie das tun. Und bitte, niemand verlangt etwas von dir, ja, wenn Menschen von vorne sagen, wir glauben, dass Gott groß ist und dass wir Geld einsammeln sollen. Es ist nicht zuerst der Mensch, der fragt, sondern der hat etwas von Gott aufs Herz gelegt bekommen. Und wenn du überlegst, Gott, was ist mein Beitrag dazu und wie du deine Ressourcen verstehst, dann kannst du alles einsetzen in deinem Leben, weil du weißt, im Endeffekt investiere ich es in eine großartige Sache. Und deswegen, und diesen Punkt werde ich kürzer machen, keine Angst, kannst deinem Nachbarn sagen, beruhig dich, er ist bald fertig. Welches Ziel verfolge ich? Auf was ist dein Leben ausgerichtet? Frag dich nochmal wirklich, was dein Ziel ist. Philipper 3, im Gefängnis geschrieben übrigens von Paulus, ab Vers 12. Er sagt, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen. Und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Also Paulus sagt, ihm gehört mein Herz, er hat von mir Besitz ergriffen. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Paulus sagt, niemand muss das tun. Niemand muss das tun. Aber lasst uns doch, Geschwister, da sind wir immer mit eingeschlossen, auf das eine Ziel ausrichten. Und was ist das Ziel? Die Teilhabe an der himmlischen Welt. Das Ziel ist nicht, dass ich mir mein Traumhaus auf dieser Erde baue. Das größte Ziel ist nicht, dass es mir immer nur gut geht. Das größte Ziel ist nicht, dass ich versuche, perfekt und fehlerfrei zu sein. Das schaffst du sowieso nicht. Ja, sage ich mal als Imperativ. Hör auf, perfekt sein zu wollen. Perfektionismus macht dich krank. Du brauchst nicht perfekt sein. Jesus ist für deine Fehler gestorben. Das darfst du einfach so annehmen. Und richte dich auf dieses Ziel aus, was in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht. Investiere in das Leben auf dieser Erde, auch in dich. Das darfst du. Genieß es. Hau richtig auf den Putz. Also im Rahmen, ne? So. Aber das Ziel ist doch Teilhabe an der himmlischen Welt. Wohin investiere ich, wenn ich weiß, ich habe ein Auslaufmodell, ist dieses Leben nämlich leider. Und wenn ich weiß, es kommt etwas, was richtig gut ist. Dabei muss ich immer an unser altes Auto denken, was wir gefahren sind, als wir hier in Oldenburg waren. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, wir hatten einen Mazda 121. Das ist ein ganz altes Auto. Dunkelgrün und das sah aus wie so ein großes Hühnerei irgendwie. Aber es ist gefahren, Ja, und wir haben es die ganze Zeit hier gefahren. Wir sind damit sogar mal nach Paris gefahren. Tolle Sache. Aber das war ein Glaubensauto. Das heißt, du musstest immer beten, bevor du den Zündschlüssel umgedreht hast. Meistens ist es angegangen. Ganz am Ende war es so, dass dieses Auto wirklich ein Auslaufmodell war. Und ich bin ja jetzt kein Handwerkerkönig und auch nicht so Mechaniker vor dem Herrn. Aber ich habe eins verstanden. Wenn ich jede Woche 1 Liter Öl nachkippen muss, dann ist der Motor nicht mehr ganz in Ordnung. Ist schlau, ne? Es macht Sinn, sich manchmal Gedanken zu machen. 1 Liter Öl nachkippen muss. Immer wenn ich mit dem Auto auf den Hof dieser Mazda-Werkstatt gefahren bin, haben alle Mechaniker ihre Arbeit niedergelegt, haben dieses Auto angeguckt, haben angefangen zu trauern, sie haben Kerzen an den Rand gestellt, einen Geigenspieler, also nein, also es ist ein bisschen übertrieben, ab einem gewissen Punkt. Aber die haben geguckt, wie kann man dieses Auto fahren? Und wir hatten vor Augen, dieses Auto ist ein Auslaufmodell, ja, und wir müssen uns ein neues kaufen, wir brauchen ein neues Auto. Nun sind wir dieses Auto noch eine Weile gefahren. Ich habe das Auto betankt, ich habe auch geguckt, dass ich es noch so pflege, dass es gut ist, weil ich musste noch eine Weile mit diesem Auto fahren. Aber das meiste Geld habe ich nicht mehr für dieses Auto zurückgelegt, sondern ich habe es in das Auto investiert, was wir uns dann kaufen wollten, weil ich wusste, das ist das Auto, mit dem wir dann fahren werden. Ja? Und das alte Auto haben wir dann, keine Ahnung, für 100 € verkauft. Wahrscheinlich fährt es jetzt in irgendeinem anderen Land als Taxi. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es ist glücklich, es geht ihm gut. Aber für uns war es ein Auslaufmodell, in das ich noch so viel investiert habe, wie gerade notwendig war. Und ich glaube, geistlich gesehen oder auf die lange Sicht ist es auch so mit diesem Leben. Gott sagt, investier in dein Leben, sei glücklich. Nimm das, was du hast und du darfst für dich investieren. Aber was ist das, was aus deinem Leben entstehen soll? Wie viel Spuren möchtest du auf dieser Erde hinterlassen? Wie sehr möchtest du Teil sein von meinem Rettungsplan für diese Welt? Wie sehr möchtest du, dass das, was ich dir gegeben habe, einen Ewigkeitswert hat? Und Freunde, wenn wir das wirklich ernst nehmen, dann werden wir ganz anders leben. Und das fordert mich immer wieder heraus. Immer wenn ich was Schlimmes erlebe, denke ich zuerst, oh, warum muss ich was Schlimmes erleben? Dann kommen diese Fragen hoch. Gott, wo bist du überhaupt? Siehst du das hier denn gar nicht? Wieso muss ich jetzt noch so viel einsetzen? Und wieso muss ich mich oft so anstrengen? Aber wenn ich mir dann bewusst mache, dass ich für die Ewigkeit geschaffen worden bin, wenn ich mir bewusst mache, dass es noch so viele Menschen auf dieser Erde und in meiner Stadt gibt, die keine Hoffnung haben, die nicht wissen, dass sie einfach so wertvoll sind, dass sie geliebt sind, die nicht wissen, dass Gott ihnen zusprechen möchte, ich bin bei dir, jeden Tag, bis ans Ende der Welt. Wenn ich mir das bewusst mache, dann kriege ich immer wieder neue Energie, so wie Paulus das gesagt hat. Ich konzentriere mich völlig auf das Ziel nach vorne und laufe mit ganzer Kraft dem Siegespreis entgegen. Mit ganzer Kraft. Und du kannst diese Entscheidung immer wieder neu treffen. Das ist unabhängig von deinem Alter, das ist unabhängig von deiner Lebenssituation, das ist unabhängig von dem, was du vielleicht gerade so im Kopf hast. Du kannst immer wieder entscheiden, ich richte mich wie ein Paulus und wie viele andere in der Bibel völlig auf dieses Ziel nach vorne aus. Und ich möchte dir noch sagen, was auch immer in deiner Vergangenheit liegt, vielleicht auch in der jüngsten Vergangenheit. Und ich will das nicht runterspielen, weil manches Leiden, was wir erleben, manche Enttäuschung auch, ist wirklich schlimm. Gott sagt, ihr werdet manchmal in diesem Leben leiden. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich bin nicht Gott. Das ist auch gut so. Du bist auch nicht Gott übrigens. Okay, also ich vergesse manchmal, dass ich auf dieser Erde nicht das letzte Glück finden werde und dass Gott mir auch nicht alles erklären wird. Und manchmal verzweifle ich innerlich daran, denke, warum ist das so? Aber wie Hiob, der am Ende des Buches Hiob gesagt hat, ich habe nicht alles verstanden, Gott ist viel größer als ich, aber eins weiß ich, mein Erlöser lebt, ganz am Ende wird er sich über den Staub dieser Erde erheben. Bisher kannte ich ihn nur vom Hören sagen, aber dadurch, dass ich mich mit ihm auseinandergesetzt habe, dass ich in meinem Leid geklagt habe, dass ich mich mit ihm unterhalten habe, habe ich eins verstanden, ich habe Gott besser kennengelernt und seinen Charakter. Das ist übrigens das höchste Ziel. Das schmälert unser Leiden manchmal nicht, das schmälert auch nicht, dass es manchmal wehtut, wenn wir Dinge abgeben, aber es lässt das Ganze in einem anderen Licht erscheinen. Und Gott hat dir seinen Heiligen Geist gegeben, er hat dir ein neues Leben gegeben. Und wenn du auf ihn hörst, wird er dir immer wieder sagen, ich bin bei dir und es lohnt sich, die Vergangenheit Vergangenheit sein zu lassen. Vielleicht einfach noch, weil ich das als einen Gedanken habe, spontan möchte ich das auch noch gerne sagen. Wenn du von Bitterkeit in deinem Herzen geplagt bist, wenn du denkst, ich möchte mich nicht mehr in Menschen investieren, habe ich übrigens auch schon oft gedacht, ja, man wird so oft verletzt, ich möchte mich nicht mehr in Menschen investieren, Ja, du darfst verletzt sein, aber es ist viel besser, wenn du die Verletzung loslässt und wenn du sagst, ich richte mich auf das Ziel nach vorne aus. Es ist gut im Auto, wenn du in den Rückspiegel guckst, aber so solltest du nicht die ganze Zeit fahren. Man guckt in den Rückspiegel, damit man sieht, was hinter einem liegt, und das ist in Ordnung. Aber der Blick, der sollte nach vorne gerichtet sein. Du kannst an jedem Punkt in deiner Biografie sagen, ich werde mein Leben einsetzen für andere Menschen. Ich werde auf dieses Ziel zulaufen, was Jesus Christus vor mich gesetzt hat. Ich werde nicht mich im Diesseits verlaufen, sondern werde mein Leben einsetzen, meine Begabung, mein Geld, meine Zeit für andere, weil ich weiß, dass Gott mich versorgt, dass ich nicht zu kurz kommen werde und dass es so viele Menschen gibt, die das brauchen, dass die Kirche wieder Kirche ist und nicht zur Selbstbespaßung da ist. Bam! Und das ist so wichtig, das ist so wichtig. Und deswegen schäme ich mich auch nicht, mir ist es kein bisschen peinlich, dass ich Leuten das immer wieder erzähle, weil ich denke, es geht doch nicht zuerst um mich. Es geht nicht zuerst um mich, sondern es geht um Jesus Christus. Paulus sagt das so im Philipperbrief. Christus ist mein Leben. Christus ist mein Leben. Und dann sagt er was ganz Krasses, deshalb ist Sterben mein Gewinn. Wie kann man sowas sagen? Wenn du das sagen kannst, dann hast du verstanden, in dieser Welt kann man mir alles nehmen. Die einzige Sache, die man mir nicht nehmen kann, ist das, was im Himmel ist. Da sind Schätze, die kann mir keiner klauen. Und darauf wollen wir unseren Blick ausrichten. Würde mich freuen, wenn wir, ich stehe ja schon, ihr dürft jetzt auch aufstehen, wenn euch das möglich ist.